Schönen guten Morgen zusammen. Es freut mich sehr, dass ich wieder hier sein kann, meiner lieben Frau, die jetzt bei den Kindern heute oben ist. Und ja, ich weiß nicht, vielleicht stelle ich mich heute mal vor, vielleicht sind doch ein paar da, die mich noch nicht kennen. Also ich bin ja eigentlich in Erding, ist meine geistliche Heimat, war 15 Jahre hier, bin hier zum Glauben gekommen, getauft. Und es ist, wie gesagt, nach wie vor auch oder unsere geistliche Heimat. Und wir sind halt, wir wohnen immer in der Gegend, aber kommen gerne immer wieder her. Werde immer wieder eingeladen, um Predigtdienst zu tun und freue mich darüber. Möchte mich an der Stelle vielleicht auch mal bei allen bedanken, die hier in Erding Dienst tun. Möchte Gott danken, möchte unseren Herrn danken, dass es hier Erding noch gibt. Dass es die Gemeinde noch gibt, dass ihr treu euren Dienst tut. Ihr wisst gar nicht, wie gut es uns tut, wenn wir hierher kommen, wenn wir unsere geistliche Heimat vorfinden, mit euch zusammen sein können und wie heute Morgen auch schöne Lieder zu singen. Also es tut einfach gut. Und dass ihr hier einen wichtigen Dienst macht und auch ein Ja dazu habt, das ist auch nicht selbstverständlich. Und ich weiß ja selber, dass es nicht einfach ist in der Gemeinde, Dienst zu tun, und es ist manchmal auch kostet Kraft, aber der Herr möge euch segnen und euch weiter Kraft geben. Ja, ich möchte noch kurz beten vor der Predigt. Ja, Herr Jesus, danke, dass wir jetzt hier zusammenkommen in deinem Namen, Herr, und du bist mitten unter uns, du hast es zugesagt. Und wir wollen von dir hören, Herr, wollen dich loben und dich preisen und dich anbeten, Herr. Und ich danke dir hier für die Gemeinde in Erding, dass du über sie wachst, Herr, und dass du ihr Schutz bist, Herr, und dass du sie auch wieder gedeihen lässt, dass du sie wachsen lässt, Herr, dass du weitergehst den Weg und dass die Gemeindeglieder ein Ja zu dir haben, Herr. Ja, danke, dass du jetzt eben hier bist und uns segnen möchtest, Herr. Wir wollen jetzt von dir hören, Herr. Amen. Also heute wird's, ich sage mal so als Thema, könnte ich sagen, Trost in der Krise. Wenn sich manche denken, ja, der erzählt eigentlich immer irgendwas von Krisen, das ist irgendwie anscheinend wirklich so mein Spezialgebiet. Ich habe diesmal ganz krampfhaft versucht, mal was anders zu machen, aber irgendwie die letzten Male war das halt immer so, hatte ich das Gefühl, es geht hier immer um Krise, aber ich komme nicht drum herum, tut mir leid. Also ich werde immer so angesprochen und okay, wird ja seine Gründe haben. Ich nehme es an, ich habe es dankend angenommen und ich freue mich darüber, dass ich so einen schönen Psalm bekommen habe. Das geht um den Psalm 77, wer da mitlesen möchte. Den möchte ich euch jetzt mal komplett vorlesen. Da heißt es auch, in der Luther-Übersetzung ist da auch eine Überschrift, Trost aus Gottes früheren Taten. Ein Psalm Asaphs vorzusingen für Jedutun. Ich glaube, ich muss mal, Entschuldigung, die Brille wechseln. Das ist zum Lesen besser. Ich fange nochmal an. Ein Psalm Asaphs vorzusingen für Jedutun. Ich rufe zu Gott und schreie um Hilfe. Zu Gott rufe ich, dass er mich hört. In der Zeit meiner Not suche ich den Herrn. Meine Hand ist des Nachts ausgestreckt und lässt nicht ab. Denn meine Seele will sich nicht trösten lassen. Ich denke an Gott und bin betrübt. Ich sinne nach und mein Geist verzagt. Meine Augen hältst du, dass sie wachen müssen. Ich bin so voller Unruhe, dass ich nicht reden kann. Ich gedenke der uralten Zeiten, der längst vergangenen Jahre. Ich denke des Nachts an mein Saitenspiel und rede mit meinem Herzen. Mein Geist muss forschen. Wird denn der Herr auf ewig verstoßen und keine Gnade mehr erweisen? Ist denn ganz und gar aus mit seiner Güte und hat die Verheißung für immer ein Ende? Hat Gott vergessen, gnädig zu sein, hat er sein Erbarmen im Zorn verschlossen? Ich sprach, darunter leide ich, dass die rechte Hand des Höchsten sich so ändern kann. Darum gedenke ich an die Taten des Herrn. Ja, ich gedenke an deine früheren Wunder und sinne über alle deine Werke und denke deinen Taten nach. Gott, dein Weg ist heilig. Wo ist ein so mächtiger Gott, wie du Gott bist? Du bist der Gott, der Wunder tut. Du hast deine Macht bewiesen unter den Völkern. Du hast dein Volk erlöst mit starkem Arm, die Kinder Jakobs und Josefs. Die Wasser sahen dich, Gott, die Wasser sahen dich und ängstigten sich. Ja, die Tiefen tobten, die dicken Wolken gossen Wasser, die Wolken donnerten und seine Pfeile fuhren einher. Dein Donner rollte, Blitze erhellten den Erdkreis, die Erde erbebte und wankte. Dein Weg ging durch das Meer und dein Pfad durch große Wasser, doch niemand sah deine Spur. Du führtest dein Volk wie eine Herde durch die Hand von Mose und Aaron. Also hier geht's in dem Psalm um eine Krise, der sich jemand in Not befindet, in einer tiefen Not, in einer Glaubenskrise. Hier steht, das ist ein Psalm Asafs, vorzusingen für Jedutun, heißt es hier. Da möchte ich kurz darauf eingehen. Asaf und Jedutun, das waren zwei der drei hauptamtlichen Sänger oder Chorleiter am Hofe Davids. Den unterstanden circa ein Chor mit 4000 Mann. Und also man geht davon aus, also das steht auch da im Psalm Asafs. Asaf hat den Psalm geschrieben, aber vorgetragen hat ihn wahrscheinlich Jedutun. Also er hat ihn gesungen. Genau. Also es geht um Asaf. Asaf am Hofe Davids. Warum er in so einer Krise steckt, das wissen wir nicht. Ob es jetzt eine rein persönliche Krise war, aber zu den Zeiten weiß man, das Volk Israel musste einiges erleiden, hatten aber auch zum Teil auch selber Schuld daran. Und es war einfach eine tiefe Krise, in der er steckte. Er hat Not. In seiner Not suchte ich den Herrn, steht da. Er schrie um Hilfe zu Gott, rufe ich, dass er mich hört. Aber er ist irgendwo verzweifelt. Er stellt dann Fragen. Wird denn der Herr verstoßen? Hat er denn keine Gnade mehr? Weiß er keine Gnade? Sind seine Verheißungen zu Ende? Er stellt es wirklich in Frage. Hat er sein Erbarmen im Zorn verschlossen? Also dem geht's wirklich gar nicht gut. Ein gläubiger, frommer Mann, der hinterfragt plötzlich alles. Und ich weiß nicht, wie es euch geht, wie es uns geht. Gerade im Moment, in welcher Krise ihr steckt, in welcher Glaubenskrise ihr steckt, in welchen Problemen, was euch einfach im Moment vielleicht auch von Gott fernhält oder was euch an Gott zweifeln lässt. Ich denke mir, jeder hat da so seine Erfahrungen. Jeder wird in seinem Leben irgendwo mal an einen Punkt kommen, wo er Gottes Hilfe dringend braucht, aber Gott nicht mehr erlebt. Also nicht mehr spürt, nicht mehr merkt, denkt, Gott hat mich verlassen, Gott antwortet nicht mehr, er ist nicht da. Also ich habe das in meinem Leben auf jeden Fall erfahren. Ich habe verschiedene Krisen erlebt. Ich habe Krisen erlebt, wo ich das Gefühl habe, das Beten bringt alles nichts mehr, das so quasi so an der Grenze zu, für was glaube ich über oder an was glaube ich überhaupt? Ist da jemand? Es passiert nichts. Und habe aber auch schwere Krisen erlebt, wo ich wirklich durchgetragen wurde. So wie es die Anneliese heute erzählt hat, dass sie es richtig gemerkt hat, da ist jemand, der mich durchträgt, der mich ruhig macht, da wo ich da überhaupt keine Zweifel habe. Das passiert dann einfach so. Ja, das ist, also ich habe wirklich beides erlebt und vielleicht geht es euch auch so, dass ihr das eine oder andere schon in eurem Leben erfahren habt. Und auch die eine oder andere wirklich Glaubenskrise. Und in so einer Glaubenskrise steckt hier der Asaf. Und das ist jetzt mal ein Beispiel, das steht ja in der Überschrift, heißt es Trost aus Gottes früheren Taten. Das ist jetzt auch ein Beispiel, wie man damit umgehen kann. Wie kann ich da getröstet werden? Das passiert ja nicht immer automatisch. Es gibt auch verschiedene Möglichkeiten, damit umzugehen. Wie gehe ich damit um? Wie gehe ich mit Krisen um? Was mache ich da? Verklage ich Gott? Suche ich Gott? Spreche ich überhaupt nicht mehr mit Gott? Oder ist es mir grundsätzlich gleich egal? Oder habe ich gar keine Krise, weil mir eh alles wurscht ist? Keine Ahnung, weiß es nicht. Aber es gibt verschiedene Herangehensweisen. Eine ist ja hier, was Asaf macht. Er bleibt auf jeden Fall in Kontakt mit Gott. Das sind schon mal für mich ganz, ganz wichtige Punkte. Das sind die ersten drei, oder sagen wir, ja, nicht der erste Vers lasse ich jetzt mal weg, sondern 2, 3, 4. Ich rufe zu Gott, ich suche den Herrn, ich denke an Gott. Kommt im 2., 3. und 4. Vers vor. Ich rufe, ich suche, ich denke. Das heißt, er sucht den Herrn, er sucht das Angesicht. Natürlich, diese Verse stehen vor diesen Fragen, die alles in Frage stellen. Das heißt, er ist mit dem Herrn in Kontakt weiter, aber er fragt ihn und er befragt ihn, was aber für mich auch wichtig ist noch. Zu sehen, da ist ja noch Kontakt. Und das will ja Gott. Wir haben das ja heute auch schon gehört. Gott ist ja, will ja Gemeinschaft haben mit uns. Gott ist ein persönlicher Gott, der zwar das Weltengeschehen auch in Händen hält, aber auch für jeden persönlich einzeln ansprechbar ist. Und das will er auch. Er ist uns immer nahe, das hat er zugesagt. Jesus Christus sagt, ich will bei euch sein, alle Tage bis ans Ende der Zeiten. Und auf diese Aussage dürfen wir uns auch verlassen. Manchmal vergessen wir diese Zusagen. Er fragt ja auch hier, sind deine Verheißungen zu Ende? Vielleicht kommen wir auch mal an einen Punkt, wo wir sagen, Gott, ist deine Verheißung zu Ende? Oder ist das alles nur ein Märchen? Oder weiß ich nicht, wir stellen es dann so in Frage. Aber er bleibt in Kontakt, er stellt Fragen, er fragt. Und das ist, denke ich mal, eine ganz wichtige Übung auch, einfach dran zu bleiben, wenn wir in der Krise sind, mit Gott zu sprechen, auch zu fragen, zu hinterfragen, ja auch zu hadern, einfach im Gespräch zu bleiben. Er will das. Und Gott ist einfach in der Nähe, Jesus ist da, er hat es zugesagt. Und wir werden es immer wieder erleben, auch in einer Phase, wo wir das Gefühl haben, er ist gar nicht da. Aber da gibt es eben auch andere Möglichkeiten noch, wie jetzt hier aufgezeigt wird. Was macht Asaf weiter? Er denkt an die Taten des Herrn, er denkt an seine früheren Wunder. Also schon mal ganz wichtige Voraussetzung, überhaupt mal Bescheid zu wissen, ne, was da los war. Ich meine, euer Glaubensleben ist ja nicht nur von Niederlagen geprägt, ja. Es ist ein Auf und Ab. Und ihr habt Gott erlebt. 100%ig. Jeder von euch hat schon Gott in seinem Leben erlebt. In kleinen und in großen Dingen. Und da gilt's auch, sein Augenmerk drauf zu machen, seine Wunder zu erkennen, ihm die Ehre dafür zu geben. Es ist auch manchmal eine bewusste Entscheidung zu sagen, ja, das hat Gott für mich gemacht. Das war kein Zufall, sondern Gott war das. Jesus hat mir da geholfen. So wie es die Anneliese heute gesagt hat, das war Jesus. Der hat mir geholfen, sich das bewusst zu machen. Und in Krisenzeiten kann ich mich an sowas erinnern. Und hier muss ich natürlich auch, wenn ich mich an die früheren Taten, wie der Asaf, Gottes erinnern will, dann muss ich auch sein Wort kennen. Da sind viele seiner Wunder beschrieben. Im Alten wie im Neuen Testament. Das ist das zieht sich wie ein roter Faden durch. Das sind Krisen über Krisen. Das sind Menschen, die abirren und zurückkommen. Und es ist ein roter Faden mit Wundern. Gottes Handeln ist immer da, immer präsent. Und das ist wichtig, dass wir uns da erinnern können. Und es tut manchmal auch wirklich dann Not. Manchmal ist man so in einer Krise, steckt man fest, die Gedanken drehen sich nur noch im Kreis, du kommst nicht mehr raus. Also das habe ich so erlebt, da dreht sich alles nur noch, du willst hier raus, du betest und es passiert nichts und denkst dir, Gott, was bringt mir das Beten jetzt noch? Ich komme hier nicht mehr, ich verzweifle, ich drehe bald durch. Es gibt keine Lösung für mein Problem, beziehungsweise ich sehe kein Land. Und da bist du steckst da drin und schaust nur noch auf dich und dein Elend und drehst dich. Im Kopf dreht sich alles. Und es ist manchmal einfach wichtig, einfach wegzuschauen. In dem Moment wirklich wegschauen. Also als ich das so mal ganz krass erlebt habe, dass ich habe gedacht, ich drehe jetzt langsam durch. Du gehst und stehst und überall dreht sich nur noch ein katastrophaler Gedanke in deinem Kopf. Du weißt nicht mehr, wie du rauskommst. Und dann habe ich hatte wirklich auch eine tiefe Glaubenskrise, aber dann habe ich noch einmal gesagt, Jesus, Herr, bitte, ich möchte diese Gedanken nicht mehr haben. Schluss. Und es hat funktioniert, es hat wirklich funktioniert. Es war eine bewusste Entscheidung, einmal zu Jesus zu gehen, eine bewusste Entscheidung. Es braucht auch unsere Entscheidung. Gott ist da, aber er will auch gebeten werden. Er will handeln, aber er macht es nicht ohne uns. Natürlich macht er es auch ohne uns, aber er will, dass wir kommen. Und da braucht es auch unser Ja, unsere Entscheidung. Und es war wirklich eine Entscheidung, dass ich sage, ich mag diese Gedanken nicht mehr haben und zack, es war unterbrochen. Die Krise war nicht vorbei. Und mir ging's nicht von heute auf morgen super. Aber ich konnte wieder halbwegs in mein normales Leben zurück. Ich habe wieder halbwegs funktionieren können, ohne diesen ewigen Gedanken drehen. Und dann wurde auch alles leichter. Das heißt, Gott verändert die Situation nicht unbedingt, aber er verändert unser Denken und unser Herz, dass wir da durchkommen. Es gibt so viele Menschen, die so schlimme Dinge erleben, wo man sich denkt, wie geht das nur? Wie können die das überhaupt schaffen? Wir haben heute auch von den verfolgten Christen gehört. Wir werden auch, ich wusste gar nicht, hatte es gar nicht im Ohr mehr, dass Open Doors ja diese Tage hat, aber wir werden auch da heute was hören. Wie Gott schon vorbereitet. Das ist wunderbar. Da gibt es Leute, die so Schlimmes erleben, wo man sich denkt, wie geht denn das nur? Ja, aber sie kommen durch. Die Situation ändert sich nicht. Aber bei uns im Herz, im Kopf, da verändert sich was und das kann Gott machen. Aber er braucht unser Ja, unsere Zustimmung, unseren Willen. Und manchmal ist es gut, einfach wegzuschauen. Weg von seinem Elend, weg von seinem runtergezogenen Sein, sondern einfach in dem Fall zum Beispiel zurückschauen. Asaf schaut zurück. Was hast du für Wunder getan? Er erzählt dann auch, dein Weg ging durchs Meer, die Anspielung auf das Rote Meer, als er das Volk Israel aus der Gefangenschaft führte, durchs Rote Meer, dein Pfad ging durch große Wasser, ein gewaltiges Wunder. Und was sagt er? Aber niemand sah deine Spur. Wisst ihr, auch da hat keiner Gott jetzt direkt so, hey, wo ist er denn? Ist er jetzt da? Obwohl das Wunder vor Augen ist, ja, aber er ist für mich so eine Anspielung. Da hatte ich ja auch keiner gesehen oder gespürt, aber du hast ein gewaltiges Wunder vollbracht. Ja, erinnern wir uns doch daran. Und wisst ihr, das Wunder selber war ja da, Gott war da. Da waren nur viele Spuren von Menschen, die durch diesen Schlamm gegangen sind. Aber Gott war da. Ja, ich finde es einfach wunderbar, was hier auch im Wort uns immer wieder begegnet. Und das ist ja für mich, da gebe ich auch wirklich Gott und Jesus die Ehre, das sind keine eigenen Ideen oder irgendwas, es steht alles im Wort. Die Krisen werden aufgezeigt, aber auch Lösungen werden aufgezeigt. Es heißt jetzt nicht, jetzt mach das und mach das und mach das, das funktioniert ja nicht immer, das ist ja nicht so. Jeder Mensch ist anders, jeder tickt anders, aber die Gedanken, die wir dann bekommen, wie bei mir, dass sich dieser Kreislauf unterbricht und andere Gedanken in meinen Kopf kommen, da gebe ich Jesus die Ehre. Der schickt mir Gedanken, die andere sind. Da bin ich mir sicher. Und wenn ich im Wort zu Hause bin, wenn ich Jesus kenne, wenn ich Gottes Wort kenne, dann habe ich eine Basis, wo ich mich darauf berufen kann, wo ich auch eine Erfahrung, eine Glaubenserfahrung habe. Ich muss mich stärken in Phasen, wo es mir relativ gut geht, weil manchmal gelingt es nicht mehr, wo es mir nicht so gut geht. Aber da kann ich auf diesen Erfahrungsschatz zurückblicken. Unser ganzes Leben, unser ganzes Handeln, unser Tun beruht ja auf frühere Erfahrungen. Und je mehr ich mit Gott mache, je mehr ich in seinem Wort zu Hause bin und Glaubenserfahrungen mache, desto mehr wird sich auch mein Handeln bestimmen lassen dadurch. Und jetzt möchte ich euch da noch das eine oder andere, beziehungsweise ein Beispiel geben, weil ich auch gerade angesprochen habe von Open Doors. Es gab zum Beispiel, ich habe letzten Wochenende auch eine Predigt gehört und da ging es auch um Trübsal. Und da hat der Pastor, der ist in der Märtyrerkirche auch dort aktiv. Das ist die Hilfsaktion Märtyrerkirche, die gibt es schon seit, ich glaube, 60er Jahre. Vielleicht kennt es manche von euch, die sich eben für verfolgte Christen auch einsetzt, ähnlich wie Open Doors, ist aber halt ein bisschen, sage ich mal, kleinere Gesellschaft. Und der hat da auch erzählt von diesem Pastor Richard Wurmbrand. Das ist der Gründer dieser Märtyrerkirche. Der hat gelebt in Rumänien, der wurde dort gläubig nach dem Zweiten Weltkrieg und Rumänien wurde kommunistisch und Glaube war verboten. Er hat kurz nach seinem Bekenntnis, also er wurde Pastor, ist er verfolgt worden, wurde eingesperrt, war 3 Jahre in Einzelhaft und gefoltert und sollte seinen Glauben abschwören. Und dieser Richard Wurmbrand, der hat auch dann ein Buch geschrieben, wie er Gott erlebt hat, in dieser Einzelhaft. Und das ist eigentlich auch ein wunderbares Zeugnis. In einer extremen Krise, in einer existenziellen Not, Gott so zu erleben. Gut, er hat jetzt nicht unbedingt beschrieben, dass er erstmal von Gott verlassen war, aber wahrscheinlich ging es ihm auch erstmal so. Aber er hat dann gesagt, irgendwann war ein Punkt, wo er so ein intensives Verhältnis mit Jesus gehabt hat. Er war alleine in dieser Zelle mit Jesus. Und er hat jeden Tag, hat er Lob und Preis und hat getanzt. In der Bibel gibt es ja so eine Stelle, wo es heißt, tanzt dem Herrn oder irgendwo, oder singt ein Halleluja. Ich weiß es jetzt nicht mehr, bevor ich mich da aus dem Fenster lehne. Vielleicht weiß es von euch jemand. Aber auf jeden Fall, sowas in der Art hat er versucht umzusetzen. Ja, immer fröhlich zu sein und hat jeden Tag seinen eigenen Gottesdienst gefeiert. Und es war so. Und dieses hat er einfach berichtet, wie Jesus ihm nahe war in so einer tiefen existenziellen Krise. Der Mann war 14 Jahre war er insgesamt im Gefängnis. Erst in die 60er Jahre ist er dann aus Rumänien, also haben seine Familie ihn freikaufen können. Und er musste dann versichern, dass er also den Glauben nicht mehr verbreitet, hat er natürlich trotzdem gemacht, aber halt außerhalb von Rumänien. Genau, und dieser Pastor Wurmbrand, der hat diese Märtyrerkirche gegründet. Und also mal ein Beispiel auch, wie Gott einem begegnen kann, wie nah er sein kann in der allergrößten Not. Wenn alles drumherum ruhig wird, weil nichts mehr da ist, dann bleibt nur noch Jesus. Und das haben viele Christen, auch verfolgte Christen, so erfahren. Aber es wird auch nicht allen immer gleich so gegangen sein, dass sie jubeln, wow, wir sind verfolgt und wir erleben Gott so toll. Das ist mit Sicherheit nicht der Fall. Aber schön ist es, wenn das doch passiert, und es passiert. Und es wachsen ja auch die Gemeinden in den verfolgten Ländern am stärksten. Der Glaube läuft. Der Glaube an Jesus Christus, also Jesus, frohe Botschaft, Gottes frohe Botschaft, macht nicht Halt vor dieser Bedrängnis. Jesus hat ja selber gesagt, in der Welt, da habt ihr Not, in der Welt, da habt ihr Angst. Ihr werdet Bedrängnis erleiden. Schon alleine, weil Christen verfolgt werden. Da gibt's auch den Widersacher, der was dagegen hat. Ja, es sind ja mal zwei verschiedene Sachen auch noch. Einmal die Welt, der Widersacher, der was dagegen hat, dass Gottes Wort verbreitet wird, wo Krisen entstehen, weil wir unter diesem Einfluss stehen. Oder ob wir eine persönliche Krise haben, weil wir mit Krankheit, mit Misserfolgen, mit Leid in unseren Familien, in unserem Umfeld konfrontiert werden. Das kann sich durchaus vermischen. Das kann man nicht mehr so klar trennen manchmal. Aber da, wo Christen auf jeden Fall und wo Gottes Wort zusammenkommen, da hat der Widersacher was dagegen. Und da wird Leid und Not entstehen. Aber Jesus ist da. Und da gibt's dann noch diesen anderen Pastor. Vielleicht hat der ein oder andere den eher mal in Erinnerung. Das war, ist noch nicht so lange her. Der Name ist Andrew Bronson. Weiß nicht, kennt ihn jemand von euch, Pastor Andrew Bronson? Das war, also ich kannte ihn auch nicht. Ich habe das war jetzt in der Vorbereitung, bin ich da auf den gestoßen, auch über die Märtyrerkirche. Aber es sind von ihm mehrere YouTubes auf der Open Door Seite. Und zwar gab es da 2017 einen Tag in Deutschland, wo die Gemeinden für diesen Pastor gebetet haben, aufgerufen von Open Doors. Andrew Bronson wurde 2016 in der Türkei verhaftet. Ist 23 Jahre dort in der Türkei im Dienst gewesen als Missionar, hat Gemeinden gegründet und lief alles wunderbar, hatte Freunde, hatte gute Arbeitsbedingungen. Ja, aber ab 2016 hat die türkische Regierung ist plötzlich einen Schwenk gemacht. Ja, wurde immer konservativer, haben ja eigene Leute aus der Opposition verhaften lassen. Christen waren ihnen plötzlich ein Dorn im Auge. Und plötzlich hatte man ein Auge auf diesen Andrew Bronson geworfen. Warum auch immer. Er wurde verhaftet. Unter dem Vorwurf der Spionage für die CIA, ist Amerikaner gewesen, und dass er ein Terrorist sei. Es wurde in der Presse wurde damals sogar verbreitet, er wolle einen christlichen Gottesstaat errichten in der Türkei. Und er wollte eben da anscheinend eine Terrororganisation gründen. Ne? Also naja, und dieser Andrew Bronson wurde dann verhaftet, wusste von gar nichts, einfach aus seinem Leben gerissen, Einzelhaft, ein Jahr. Und er war also total am Boden zerstört. Und dieser Andrew Bronson, der ist 2018 auf Druck der amerikanischen Regierung freigekommen. Sogar die Amerikaner haben Sanktionen erhoben gegen die türkische Regierung. Das gab wirklich damals Eklat. Und auf Druck hin dieser Aktionen wurde er freigelassen. Ihm drohten dreimal lebenslänglich. Für nichts. Und als er da rauskam, hat er auch ein Buch geschrieben. Und es gibt auch mehrere YouTubes, wo er halt auch seine Situation schildert von damals und danach. Und er hat in dem Buch, habe ich mal ein Zitat rausgeholt. Das ist aus seiner Gefangenschaft im ersten Jahr. Da hat der Pastor, heißt es, erklärt, dass er zwar wusste, dass Gottes Gnade mit ihm im Gefängnis war, aber die meiste Zeit über sei es eine ungefühlte Gnade gewesen. Er empfand keine Freude, er fühlte Gottes Gegenwart nicht, er hörte Gottes Stimme nicht und er konnte nicht verstehen, warum inmitten dieser geistlichen Finsternis, er konnte nicht verstehen, warum. Und inmitten dieser geistlichen Finsternis traf er eine Entscheidung, die nicht auf Gefühlen, sondern auf einem bewussten Willensakt beruhte. Ich werde Jesus vertrauen, auch wenn ich seine Gegenwart nicht spüren kann. Und selbst wenn er schweigt, ich werde gehorsam sein, auch wenn der Rest meines Lebens im Gefängnis verbringe. Und er beschreibt es sehr eindringlich. Beschönigt es nicht, dass er in dem ersten Jahr kaputt ging. Er ist gebrochen worden. Er hatte Selbstmordgedanken und hat mit Gott mehr oder weniger schon fast abgeschlossen gehabt. Auch hier so ein Beispiel, was für eine, in einer Bedrängnis, da ist Gott nicht immer spürbar für uns, nicht immer präsent, nicht immer so, ja, wird schon, komm mal durch, passt alles. Ja, ein Mann, der so viel erlebt hat mit Gott, der für ihn Dienst tut seit Jahrzehnten und Gemeinden baut und dann sowas. Es passiert. Das ist einfach die Realität. Aber das ist das, was ich vorhin auch schon angesprochen habe. Was hat er gemacht? Er hat eine bewusste Entscheidung getroffen, sich nicht von Gefühlen abhängig zu machen. Ich spüre jetzt heute nicht Gott und dann, ja, das passiert einfach. Wir wollen was spüren, wir wollen ja Erlebnisse haben, wir wollen was Sichtbares haben. Eben diese Spuren, diese Unsichtbaren, das hilft manchmal nicht, sondern wir wollen was sehen, was spüren. Aber er sagt auch, ich spüre es nicht, aber ich werde jetzt einfach eine Entscheidung treffen. Und das ist auf dem Weg, als er von der Einzelhaft überführt wurde in ein Hochsicherheitsgefängnis, ist ihm das so bewusst geworden. Also wie wenn, für mich war das auch ein Gedanke Gottes, der ihm da eingepflanzt wurde. Hör zu, gib nicht auf, triff eine Entscheidung, weil ich bin da, Jesus ist nahe. Auch wenn wir ihn nicht spüren, er ist uns nahe. Das ist ja oft nur unser Unvermögen. Oft strecken wir die Hand nicht aus, aber er ist da, direkt bei uns. Und er wurde überführt in dieses Hochsicherheitsgefängnis. Da war er dann unter Menschen. Aber es war eine 8-Mann-Zelle mit 20 Menschen belegt. Alle oder viele zum Teil gläubige Muslime. Er sagt, Gebete rund um die Uhr. Und er war der Terrorist, der christliche Terrorist. Also ich mag mir das gar nicht vorstellen. Also er ist wirklich vom Regen in die Traufe gekommen. Aber er hat gemerkt, seit dieser Entscheidung, dieser bewussten Entscheidung, hat seinen Herrn wieder gesucht. Er suchte das Angesicht von Jesus und er hat es neu gefunden. Er war irgendwann mal so verzweifelt, er konnte dann auch nicht mehr beten. Er hat dann auch versucht, eben, weil er auch an diesen Wurmbrand, die Geschichte kannte er auch, zu tanzen, aber er hat überhaupt nichts gespürt. Und irgendwann hat er gesagt, kam aus meinem Mund nur noch, Jesus, ich liebe dich. Und er wusste gar nicht, das waren gar keine bewussten Worte, sagte er, aber mehr konnte er gar nicht sagen. Aber von da an ging es immer wieder aufwärts, es ging aufwärts. Er wurde dann 2018 nochmal vor Gericht gestellt, also da gab es eine Vorverhandlung, die ihm dreimal lebenslänglich in Aussicht gestellt hatte. Und in der Hauptverhandlung durfte er reden und er hat Zeugnis gegeben. Weil die Frage natürlich war, was er da macht in der Türkei. Ja, er hat einfach nur gesagt, was er macht. Er sagt, Jesus hat gesagt, geht hinaus in alle Welt und verkündigt das, die frohe Botschaft. Und Jesus ist der Herr, Jesus ist der Retter. Nur durch Jesus kommen wir in die Ewigkeit. Nur durch Jesus werden wir gerettet. Nur Jesus vergibt die Schuld. Und das konnte er alles sagen. Das konnte er ein Zeugnis geben. Er sagt, im Nachhinein hat er vielleicht sogar das so für sich angenommen, dass er vielleicht diesen Weg gehen musste. Auf der einen Seite hat er gemerkt, er darf nicht aufgeben, er will treu sein, auch in dieser Bedrängnis. Er hatte seine bewusste Entscheidung und er hat gesagt, er hat neu zu Jesus gefunden. So wie wir auch im Hiob lesen, wo Hiob so am Boden ist, wo er zum Schluss sagt, ich kannte Gott nur vom Hören und Sagen, aber jetzt habe ich ihn gesehen. Der musste so ein Elend erleiden, aber trotzdem hat er was Gutes rausbekommen. Er hat Gott in einer ganz anderen Dimension erlebt, gesehen. Und was ihm wirklich auch viel durchgetragen hat, war hier auch wieder der Blick weg von seinem Elend, von seiner Zelle. Er hat jetzt hier eine andere Perspektive gewählt, nicht den Blick zurück auf die Wunder, die Gott schon in alten Zeiten vollbracht hat. Er hat nach vorne geblickt. Er hat gesagt, wenn ich sterbe, die Muslime, keiner weiß, wie es mit ihnen weitergeht. Die gläubigen Muslime, die haben dann gebetet, weil die waren total, sie kommen in die Hölle. Ne? Die waren sich sicher, sie kommen in die Hölle, weil sie ja da im Knast saßen. Waren auch viele gläubige Muslime. Aber er sagt, ich weiß, dass ich in den Himmel komme. Ich weiß, wo ich zu Hause bin. Ich weiß, mein Herr, der empfängt mich in der Ewigkeit. Da ist mein Zuhause. Und er hat eine neue Perspektive bekommen. Nicht der Blick zurück, aber der Blick weg aus seiner Krise, aus dem Elend nach vorne. Und das ist auch das, was ich auch euch noch mitgeben möchte. Auch eine Perspektive, die wir haben und die einfach oft so stark und so zieht, dass wir wirklich wieder Kraft schöpfen, wenn wir in der Krise sitzen, wenn alles um uns herum zusammenzubrechen droht, den Blick nach vorne zu richten und sagt, das vergeht alles. Irgendwann hört's auf. Und dieser Zeitraum, der ist nur begrenzt. Die Ewigkeit ist lang. Und da wartet der Herr. Und er hat sich gedacht, ich werde vor meinem Herrn stehen und ich will nicht, dass er sagt, hey, du warst aber da nicht besonders würdig im Knast hier. Nein, er hat gesagt, ich will würdig sein. Jesus macht uns ja würdig, sonst wird man ja gar nicht reinkommen, weil er am Kreuz auf Golgatha sein Leben gegeben hat für uns alle. Deswegen sind wir würdig und dürfen in die Ewigkeit. Und dieser Blick, wo der Himmel ein Stück aufgeht und das Licht rausscheint, es hat ihm so diese Kraft gegeben, dass er wirklich wieder aufgebaut wurde. Er hat keine Selbstmordgedanken mehr. Der ist wahrscheinlich heute noch nicht geheilt. Und er hat seine Wunden davon getragen. Aber er hat eine ganz andere Gottesbeziehung. Er kann sein Leben führen und er ist glücklich, glücklicher denn je über das, was er jetzt hat. Ist es nicht auch manchmal so, auch dass es ganz gut ist, mal woanders hinzublicken, dass wir sehen, wie es woanders zugeht, dann ist man wieder mit seinem eigenen Schicksal oft sehr zufrieden. Dann ist es gar nicht mehr so schlimm. Einfach dieses Wegblicken. Aber das fand ich auch so stark, dass er einfach diesen Blick in den Himmel bekommen hat. Ja, und Paulus hat ja auch im Korintherbrief schon geschrieben. Sie waren doch da unterwegs. Ich glaube, von Griechenland kamen sie zurück, wo sie fast ums Leben gekommen waren und sagt, wir waren so in Bedrängnis und wir dachten, jetzt ist aus. Und im Korintherbrief schreibt er ja auch, unsere Bedrängnis, die zeitlich, also begrenzt und leicht ist, schafft eine ewige und über alle Maßen gewichtige Herrlichkeit. Uns, die wir nicht sehen auf das Sichtbare. Ja, hier wieder dieser Hinweis. Wir sehen nicht auf das Sichtbare. Schaut auf das Unsichtbare. Schaut auf Gott. Schaut auf Jesus. Sondern auf das Unsichtbare. Denn was sichtbar ist, das ist zeitlich. Aber was unsichtbar ist, das ist ewig. Und das ist so ein schöner Trost. Auch hier, Paulus hat es selber so erlebt und er hat es auch so beschrieben. Schaut nicht auf das, was um euch herum ist. Schaut auf das Unsichtbare. Schaut auf den Herrn. Schaut, der hat schon Wohnung gemacht. Er wartet auf uns. Und diese Bedrängnis, die wir erleiden, das macht uns stärker. Das ist zeitlich begrenzt. Und sie ist relativ leicht. Ein wunderbarer Satz. Und im 5. Mose, da haben wir auch noch eine Antwort auf die Fragen, komme ich nochmal zurück, von Asaf. Ihr könnt euch an die Fragen noch erinnern? Wird er keine Gnade mehr erweisen? Ist seine Verheißung für immer zu Ende? Hat er sein Erbarmen verschlossen? Im 5. Mose steht, Kapitel 4, Vers 31, denn der Herr, dein Gott, ist ein barmherziger Gott. Er wird dich nicht verlassen, noch verderben und wird den Bund nicht vergessen, den er deinen Vätern geschworen hat. Gott ist barmherzig und er wird dich nicht verlassen und er wird den Bund nicht vergessen. Und er hat in Jesus Christus den ewigen Bund aufgerichtet und der gilt und der gilt bis in alle Ewigkeiten. Und darauf können wir uns verlassen, darauf dürfen wir uns stützen, darauf dürfen wir pochen. Nein, er vergisst nicht, er ist da. Und seine Barmherzigkeit ist nicht zu Ende, er ist barmherzig. Und das ist so wunderbar und das möchte ich uns einfach allen zusprechen, dass es, egal in welcher Situation ihr steckt oder wir alle stecken, irgendwann kommen wir da raus. Irgendwann geht's raus. Und Gott wird euch helfen. Gott steht euch bei. Wendet euch an Gott. Ruft zu ihm. Sucht sein Angesicht. Schreit um Hilfe. Auch wenn's dauert. Gebt nicht auf. Trefft eine Entscheidung. Kennt ihr Jesus? Wenn nein, dann wird's Zeit. Und wenn ihr vielleicht am Abirren seid, sucht ihn neu. Ist immer wieder neu, ein neues Glaubenserlebnis. Gott neu zu finden, Jesus neu zu erleben, unseren Glauben zu erneuern. Vielleicht sind wir einfach auch im Glauben lasch geworden, lau geworden. Ich möchte euch dann auch zum Abschluss noch einen Vers aus dem Psalm 66 mitgeben. Das sind die letzten zwei Verse. Aber Gott hat mich erhört und gemerkt auf mein Flehen. Gelobt sei Gott, der mein Gebet nicht verwirft, noch seine Güte von mir wendet. Aber Gott hat mich erhört und gemerkt auf mein Flehen. Gelobt sei Gott, der mein Gebet nicht verwirft, noch seine Güte von mir wendet. Amen.